Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Breaking Bad Badly, dem Podcast, in dem wir über Breaking Bad sprechen. Folge für Folge. Ich, Jesper, kenne die Serie noch gar nicht.
Und ich, Luisa, gucke sie mit Jesper zusammen zum 5. Mal.
Und das haben wir jetzt schon zum 4. Mal performt.
Genau, oder wir performen es heute zum 4. Mal.
Heute geht's um Folge 4. Keine Überraschung an dieser Stelle.
Wir haben schon sehr oft 4 gesagt jetzt.
Möchtest du sagen, wie die Folge heißt?
Ich möchte sagen, zum Einstieg, wie die Folge heißt. Sie trägt im Deutschen den Titel Diagnose, was uns schon mal darauf schließen lässt, dass du auf jeden Fall recht hattest, Jesper.
Ja.
Walter hat Skyler gedroppt, dass er Krebs hat.
Ich hatte mit einer Sache recht, aber natürlich mit der anderen dann noch wieder Unrecht.
Ja, darüber reden wir gleich.
Entschuldigung, bitte.
Jetzt langsam mit den jungen Pferden.
Okay, dann kommt jetzt an dieser Stelle das Intro. Du brauchst das nicht summen, das läuft automatisch.
Ach so. Ich wollte nämlich nochmal erzählen, wie die Folge im Englischen heißt. Da trägt sie nämlich den Titel Cancer Man.
Okay.
Or is it Chancer? Cancer.
It's Cancer, not Chancer.
Yes. I don't know, I'm so Spanish.
I know.
Italian. Cancer Man, was nämlich doppeldeutig ist, da Cancer Man in vielen Serien, wie zum Beispiel The X-Files, auch ein Spitzname für einen mysteriösen Bösewicht im Hintergrund ist. Wusstest du das?
Nein, wusste ich nicht.
Ja.
Wie kommst du darauf?
Ja, weil ich mal eine Doku über Breaking Bad geguckt habe. Und ich habe gedacht, das kann ich jetzt hier ruhig mal erzählen.
Also du wusstest es von dir aus, es war kein YouTube-Short.
Das war schon von YouTube, aber schon ein bisschen länger her. Und ich habe gedacht, das kann ich jetzt daran, konnte ich mich erinnern und wollte es heute mal einfließen lassen. Und ich habe nämlich nachher, stay tuned an dieser Stelle, noch eine weitere ganz mysteriöse Information.
Da freue ich mich drauf, Lisa. Vielleicht können wir an dieser Stelle einmal erklären, dass wir es so machen, dass wir, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, die Folgen uns abwechselnd erzählen bzw. moderieren. Also heute ist Luisa dran.
Ich freue mich schon.
Und letzte Woche war ich dran und nächste Woche werde ich auch wieder dran sein.
Ja, aufregend.
Ich bin ganz gespannt, wie du es diesmal gemacht hast, Luisa.
Ja, ich habe mir wieder was Kreatives einfallen lassen. Ja.
Also das wusste ich nicht. Sonst schaue ich tatsächlich ja auch gerne mal in die englischen, in den Originalton rein. Mhm. Aber ich habe dieses Mal tatsächlich nicht geschaut, wie die Folge im Englischen hieß. Da frage ich mich natürlich, hätte es eine Möglichkeit gegeben, den deutschen Folgentitel anders zu wählen, um da vielleicht auch eine Doppeldeutigkeit reinzubekommen?
Ja, ich fand ihn recht langweilig, nämlich Diagnose.
Ja, also man weiß, was man bekommt.
Ja.
Anders als bei dem Arzt, aber darüber sprechen wir dann gleich.
Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Denn wir starten erstmal wieder mit dem Cold Opener, bei dem Hank an ein Whiteboard die Mission Icebreaker schreibt.
Ja.
Der Name kommt nicht so gut an, deswegen wird die Mission Name folgt erstmal eröffnet, in der sie herausfinden wollen, wer dieser mysteriöse neue, offensichtlich neue Koch auf dem Markt ist, der dieses 99,1% reines Crystal Meth gekocht hat, was außergewöhnlich gut ist. Der Chemiker vom
DIA? Von der Polizei.
Ja, von der DEA hätte es nicht besser hinbekommen. Und ja, dann merken wir auch sofort, Jesper, du hattest mit einer Prediction recht, nämlich, dass Walter die Diagnose gedroppt hat. Leider hattest du aber Unrecht. 50-50 Chance hattest du und hast dich leider falsch entschieden, wer wohl der Spitzel war. Denn es war nicht Emilio, es war Crazy Eight.
Es war Esteban Ocon.
Esteban Ocon.
AKA Crazy Eight. Ja, was ich mich direkt an der Stelle gefragt habe, ist, ob jetzt auch Jesse irgendwie auf dem Radar der Polizei ist, weil der hat ja mit Emilio zusammengearbeitet in Folge 1 und wurde ja offenbar verpfiffen von seinem Cousin.
Ja.
Da stelle ich mir natürlich die Frage, könnte das nochmal zu Problemen führen hinten raus? Schön fand ich die Einstellung, in der Hank davon sprach, dass es einen neuen Koch, ich glaube, er sagte dann auch sowas wie Drogenboss oder irgendwie zum Ende in Town gibt. Und in dem Moment sehen wir, gibt es einen Schnitt auf Walter White, wie er sich ziemlich unglamourös die Zähne putzt.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, wieso putzen sich in jeder Serie alle Charaktere super eklig die Zähne? Vielleicht bin ich auch zu pingelig, was die Zahnpflege angeht, aber so putzt sich doch keiner die Zähne, oder? Nee. Dass die Zahnpasta irgendwie übers ganze Gesicht läuft.
Ja.
Möchte man irgendwie auch für den letzten Zuschauer klar machen, dass er sich gerade die Zähne putzt? Oder was steckt dahinter? Das ist mir schon so oft aufgefallen.
Naja, ich glaube, in dieser Szene sollte er auch ein bisschen dödelig einfach dargestellt werden. Aber diese, generell diese, hast du recht, ja.
Dieser extreme Nutzen von Zahnpasta, also das sah ja aus, als hätte er sich eine halbe Packung Zahnpasta in den Mund gedrückt vorher.
Ich verstehe die Leute nicht, die so viel Zahnpasta benutzen. Ich glaube, man putzt schlechter und es ist ja auch viel zu scharf im Mund dann.
Es ist total überraschend, wie wenig Zahnpasta man eigentlich benutzen muss. Ja. Da machen wir auch mal einen Podcast drüber.
Ja.
Vielleicht nächste Woche dann.
Ja.
Dann setzen wir die nächste Folge aus und nächste Woche geht es dann um Zahnpasta, dass ihr schon mal Bescheid wisst.
Ich glaube, die wird richtig viele Klicks kriegen, die Folge.
Ich glaube auch.
Ja. Ja, also man merkt, ein glamouroser Typ ist er nicht und er ist auch vor allem nicht der Typ, den man sich als Drogenboss vorstellt. Aber er hat das reinste Crystal gekocht, was jemals bei der DEA analysiert wurde. Und der Chemiker der DEA hätte es nicht besser machen können. Also ich meine, da merken wir schon mal wieder, er ist schon krass in dem, was er tut.
Da ziehen wir unsere Kappen da.
Richtig.
Heben wir den Hut.
Ja, genau.
Respekt, Walter.
Ja, merk dir mal den Hut, vielleicht spielt er noch eine Rolle.
Okay, mache ich.
Gut. Ja, und dann dreht sich die Folge natürlich darum, dass Walter Skyler erzählt hat, dass er Krebs hat.
Mhm.
Und erstmal hat er es noch niemandem sonst erzählt. Und dann sitzt die Familie beim Grillen zusammen und die Stimmung ist recht ausgelassen, weil Hank auch mal wieder deutlich charmant irgendwelche Sachen erzählt. Und dann erzählt Walter, wie Skyler und er sich kennengelernt haben, über das Kreuzworträtsel der New York Times. Und sie fängt an zu weinen. Und niemand weiß, was los ist. Und sie sagt nur, fragt Walter und geht weg. Mhm. Und Marie fragt
Walter.
Yes. Fragt Walter, was ist los? Und dann erzählt er recht emotionslos, ich habe Krebs, es ist Lungenkrebs und es ist schlimm. Dann sehen wir, wie die einzelnen Leute reagieren. Und das würde ich gerne einmal mit dir durchgehen.
Mit welcher Person wollen wir denn anfangen? Oder fangen wir mal so an. Wer hat deiner Meinung nach die normalste Reaktion oder die erwachsenste Reaktion?
Also ich finde, die erwachsenste Reaktion hat Marie.
Ja.
Ganz zu meinem Überraschen eigentlich.
Zu meinem auch.
Ja, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie offensichtlich in ihrem Alltag damit zu tun hat. Das ist für sie nichts Fremdes, so viel wie für alle anderen und erstmal was Überforderndes, sondern sie, ob sie nun Ärztin ist oder was auch immer, aber sie scheint im medizinischen Bereich zu arbeiten, weil sie auch nochmal wieder gesagt hat, sie redet mit ihrem Radiologen.
Ja.
Und sie hat extrem gefasst, trotzdem nicht kalt reagiert. Und ich fand, die Reaktion war super, so wie man sie sich wahrscheinlich wünschen würde.
Ja, sie war erwachsen, lösungsorientiert.
Ja.
Sie hat ja auch den sehr intelligenten Vorschlag gemacht, sich eine zweite Meinung einzuholen.
Ja.
Was durchaus empfohlen wird, nach meinem Verständnis. Und
glaube ich auch, ja.
Ja, versucht direkt eine Lösung anzubieten und Walter und seine Familie zu unterstützen.
Ja.
Und das hat mich auch überrascht, dass Marie hier an dieser Stelle die Person ist, die vorbildlich handelt.
Ja, hätte man nicht unbedingt erwartet. Aber sie sagt gleich, sie wird das Onkologen-Dream-Team zusammenstellen.
Ja.
Also sie ist wirklich unterstützend und dabei aber nicht übergriffig, wie man sie ja sonst eigentlich auch kennt. Aber vielleicht können wir gleich über eine Person reden, die extrem übergriffig reagiert.
Ja.
Und das überrascht uns nicht. Das ist nämlich Skylar, die auch erstmal, als die Katze dann aus dem Sack ist, sich selbst bemitleidet und der Familie erzählt, wie schrecklich die letzten 48 Stunden für sie waren, weil sie das Geheimnis für sich behalten musste. Und Walter wusste das ja schon seit 4 Wochen.
Aber das kann ich verstehen, die Reaktion. Also von deiner schwangeren Frau zu sagen, ach hey, übrigens, ich habe Krebs, aber bitte sag's nicht weiter. Das ist ja auch ein enormer Druck für Skylar, die ja auch das Verlangen hat, das natürliche Verlangen hat, über Dinge zu sprechen. Und dass dir dein Mann dann sagt, ich möchte nicht, dass du über meine Krebserkrankung sprichst und quasi von dir verlangt, dass du bei einer Gartenparty einfach ganz casual locker drauf bist, während du ganz andere Sachen im Kopf hast, finde ich ehrlich gesagt normal.
Finde ich auch normal, finde ich auch nachvollziehbar. Nur finde ich nicht normal, dass die Katze dann halt aus dem Sack ist und dass das Erste ist, was du erzählst. Wie schlecht es dir jetzt damit geht. Ich würde sagen, im Vordergrund steht doch, auch wenn man das alles so empfindet und ja auch zu Recht wahrscheinlich so empfindet, im Vordergrund würde doch für eine normale Person wahrscheinlich die Angst um Walter stehen.
Aber war das nicht eine Reaktion, um ihr Weinen zu erklären? Also sie bricht dann Tränen aus und läuft weg. Und sich dann in dem Moment kurz in den Vordergrund zu stellen, könnte ja eine Reaktion darauf sein, dass sie eben sich erklärt, warum sie jetzt geweint hat und warum das für sie jetzt gerade so schlimm ist.
Ich glaube, das muss man in der Situation nicht mehr. Und es lag ja auch schon ein bisschen Zeit dazwischen. Das war ja im Garten und die Reaktion, über die wir jetzt sprechen, ist dann im Wohnzimmer. Alle sind dann schon reingekommen.
Und es ist dunkel, glaube ich, auch draußen.
Ja.
Ja, es ist Zeit vergangen.
Ja. Und ich glaube nicht, dass du, wenn dein Mann dann gerade gesagt hat, ja, ich habe Lungenkrebs und es ist schlimm und ich habe Skylar gerade erzählt, dass du dann nochmal sagen musst, ja, ja, und deswegen habe ich jetzt auch geweint, weil ich musste das auch für mich. Also, wieso sollte sie dann weinen, weil sie es für sich behalten musste? Das wäre ja noch schlimmer. Ich würde ja sagen, es wäre ja menschlich, wenn sie geweint hätte, weil er sterbenskrank ist.
Ich kann beides nachvollziehen.
Also ich fand's krass, aber sie hat ja noch mehr gemacht als das.
Ja.
Denn sie geht wenig überraschend sofort in den Organisier-Kontrollmodus über. Ihre Reaktion pendelt zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit. Sie recherchiert im Internet, ruft Spezialisten an und versucht, Walter zu einer Behandlung zu überreden. Dabei übersieht sie, dass Walter selbst gerade ziemlich überfordert ist. Ihre Sorge ist echt, aber sie...
Mein Mikrofon also ist gerade abgefallen von der Wand.
So fantastisch. Ja, also.
Wir sind wieder da, mein Mikrofon ist wieder angebaut, aber ja. Es sieht immer noch
Jesper, ist nichts passiert.
Bisschen instabil aus. Naja, mal gucken.
Wir werden es sehen. Und ihr auch, ihr werdet es hören. Also, ihre Sorge ist echt, aber sie gibt ihm keinen Raum für eigene Entscheidungen. Und das habe ich mir jetzt so aufgeschrieben, so habe ich es empfunden. Und ich glaube, ja, Jesper, du schüttelst schon mit dem Kopf, aber lass mich dir mal sagen.
Ja.
Du bist jemand, der noch nie eine schlimme Diagnose bekommen hat.
Ja.
Bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe auch eine potenziell tödliche Diagnose bekommen. Man braucht eine Zeit, selber damit klarzukommen. Man will es vielleicht auch erstmal gar keinem erzählen. Ich kann Walter sowas von verstehen. Und wenn dann plötzlich alle Leute in deinem Umfeld meinen, sie wären Experten und wüssten jetzt genau, was zu tun ist, obwohl du selber entscheiden musst, wie du damit umgehst, das ist nichts, was jemand anderes für dich entscheiden kann. Also am ehesten hier vielleicht noch Marie, weil die einen medizinischen Background hat. Aber alle anderen sind besorgt und denken doch in erster Linie jetzt an sich, weil es für sie so schrecklich wäre, dich zu verlieren.
Aber ich finde es auch nicht fair, dann so auf Skylar einzudreschen, weil sie ist immerhin noch Walters Ehefrau, auch wenn es ein bisschen eine merkwürdige Dynamik hat in den ersten Folgen. Und
kann man sagen.
Ich finde, es ist auch ihr gutes Recht, sich da einzumischen.
Ja, das finde ich auch. Aber das finde ich alles, also für all das müsste sie erstmal seine Erlaubnis einholen. Und sie darf Emotionen dazu haben und sie darf auch zeigen, wie sie dazu steht. Und natürlich darf sie auch sagen, bitte lass uns dein Leben retten, jetzt gib nicht einfach auf. Aber sie nimmt das einfach in die Hand und sie macht das einfach und hat ihn nicht einmal gefragt, was möchtest du denn? Also auch für Krebs, sicherlich gibt es eine konservative Behandlung und ich weiß nicht, ich hatte jetzt noch nie Krebs, musste mich damit noch nie beschäftigen und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber man hat ja schon viel gehört und sicherlich wollen, also Chemotherapie ist bestimmt der normalste Weg und auch der am meisten Erfolg verspricht, würde ich jetzt mal sagen, in der Schulmedizin. Aber auch da gibt es ja viele verschiedene Wege, die man gehen könnte und sie lässt ihm gar keinen Raum.
Aber ja.
Und eine Chemotherapie ist eine extrem invasive Behandlung, ne? Das steckt man ja nicht einfach so weg. Und das sollte man schon selber entscheiden müssen, ob man sich darauf denn einlassen will. So, aber sonst ist das vielleicht auch gar nicht so erfolgsversprechend.
Aber was ist denn die Alternative in dem Moment für Walter?
Ja, das muss sie ihn ja fragen. Das hat doch nicht sie zu entscheiden. Sie hat keinen Krebs.
Aber wenn dein Ehepartner Krebs hat, dann ist doch dein erster Impuls zu sagen, okay, wir suchen uns jetzt einen Arzt und suchen uns eine gute Behandlungsmöglichkeit raus und ich will dich aber unterstützen. Und vielleicht denkt sie in dem Moment, also...
Ich verstehe, wie du das meinst, aber ich finde, der erste Schritt wäre doch gewesen, man redet darüber.
Ja, das ist klar, das ist wirklich immer der erste Schritt.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben einfach vielleicht eine unterschiedliche Toleranz für gewisse Verhaltensweisen.
Ja.
Du kritisierst sie hier schon ganz schön.
Ja.
Und ich finde, das ist alles irgendwie noch im Rahmen des Verständlichen. Aber sie macht noch was ganz anderes. Und zwar ist ihre erste Reaktion, dass sie sich Anwälte nehmen möchte und den ehemaligen Arbeitgeber von Walter verklagen möchte. Aktionismus würde man das vielleicht nennen.
Ja. Ja, sie sagt ja, das ist bestimmt früher entstanden, als du die Chemiefässer schrubben musstest und du hast nämlich einmal, obwohl Walter gleich sagt, nein, das war es nicht, sagt sie gleich, doch, du hast aber einmal gesagt, die Maske, die du getragen hast, war nicht
ganz. Und sie hat gar nicht richtig verstanden, was eigentlich passiert ist.
Ja, für sie ist klar, das muss daran liegen und die müssen dann die Behandlung bezahlen. Das heißt, Walter kann auf jeden Fall eine Behandlung machen, denn sie will jetzt die verklagen, damit das alles seinen Weg gehen kann.
Aber dann schreitet auch Marie ein und sagt, wir müssen jetzt erstmal die Situation lösen. Also ja. Sie hat schon erkannt, okay, das ist jetzt Schwachsinn, was Skyler da redet.
Ja.
Und ja, versucht eben lösungsorientiert zu handeln.
Aber in der ganzen Szene fand ich das von Skyler am nachvollziehbarsten. Das fand ich wirklich nicht fehl am Platz, auch wenn Walter sagt, nein, das war es so nicht und so. Ja, aber ich finde das sehr nachvollziehbar, dass man gleich mal überlegt, warum hat er das denn? Er hat doch nie geraucht.
Aber das bringt ja in der Situation jetzt
natürlich
nichts.
Natürlich nicht, aber das finde ich so nachvollziehbar, die Frage nach dem Warum, wenn etwas Schlimmes passiert, ist ja sehr...
Wir finden verschiedene Reaktionen nachvollziehbar.
Ja.
Aber es ist doch gut.
Ja. Aber vielleicht können wir das dann gleich mal nutzen, um mal darüber zu sprechen, wie Walter eigentlich in dem Ganzen agiert. Er selbst wirkt in der ganzen Folge distanziert, aber man merkt, in ihm brodelt es.
Ja.
Er lehnt jegliche Behandlung erstmal ab, nicht aus Trotz, sondern weil er wahrscheinlich die Kontrolle behalten will. Und er hat keine großen Gefühlsregungen, zumindest zeigt er sie nicht nach außen, sondern er zieht sich innerlich zurück. Er möchte das alles nicht, es ist ihm zu viel. Und man merkt, finde ich, man kann dann jetzt noch besser nachvollziehen, warum er das eigentlich 4 Wochen für sich behalten hat.
Er verhält sich eigentlich so, wie er sich in den ersten Folgen auch schon verhalten hat.
Ja.
Er redet fast gar nicht darüber, wirkt total abwesend, sehr nachdenklich.
Ja.
Und man fragt sich, und ich finde, das ist sehr gut gemacht, womit beschäftigt sich Walter eigentlich gerade? Weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, in den Folgen davor ist einiges passiert
in
Walters Leben.
Ja.
Auch Dinge, die nicht, also abseits vom Krebs, die ihn da beschäftigen können. Und ich finde das sehr gut gespielt und auch sehr gut geschrieben, dass man ihm einfach eine völlige Ratlosigkeit, Überforderung abnimmt, obwohl oder gerade weil er wirklich sehr wenig redet.
Ja.
Und wirklich einfach nur, man liest es aus seiner Körpersprache.
Ja.
Am Ende der Folge steht er hinter seinem Sohn an einem Sessel und schaut Fernsehen, obwohl es gerade um was ganz anderes geht.
Ja.
Es geht darum, einen Arzt zu finden.
Ja.
Und Walter guckt irgendwas über UFOs oder so. Ich habe nicht herausfinden können, was sie da geschaut haben. Er sucht auch Ablenkung und vielleicht auch, weil er gar nicht weiß, wie er handeln soll.
Ja. Ich glaube, wenn du so eine Diagnose bekommst, dann bist du davon auch überfahren. Und ich glaube, selbst wenn 4 Wochen vergangen sind, in denen er es ja auch eindeutig ignoriert hat und sich mit anderen Dingen beschäftigt hat, dann du kannst das nicht greifen.
Ja, alle sind permanent überfordert mit allem.
Ja, das merkt man wirklich. Also alles eigentlich keine starken Persönlichkeiten, die so einer Situation standhalten und wissen, was zu tun ist.
Da ist wieder die Frage, ob man das auch fordern kann von der Person.
Ich finde nicht, natürlich nicht. Aber nur weil etwas nachvollziehbar ist, ist es ja noch lange nicht okay. Du konntest auch nachvollziehen, warum Walter Emilio und Crazy Eight umgebracht hat, ist ja trotzdem nicht okay. Also ist ja auch nicht okay, dass Skyler so kacke reagiert und ihn einfach übergeht. Nur weil man das vielleicht verstehen kann, ist es trotzdem nicht cool.
Ja, aber das haben wir ja gerade schon rausgearbeitet. Da haben wir andere Maßstäbe.
Ich möchte, dass wir uns da noch einigen, Jesper.
Ich glaube, das wird nicht passieren,
Lisa.
Ich glaube auch.
Naja, aber es waren ja auch noch andere Personen anwesend. Zum Beispiel Hank.
Ja.
Also, und ich finde, nicht nur Marie war überraschend cool in dieser Situation, sondern Hank auch. Denn ich finde, dass er ziemlich einfühlsam reagiert für seine Verhältnisse. Denn er macht natürlich wie immer lockere Sprüche, aber man merkt, dass ihn die Diagnose wirklich beschäftigt und ihn das nicht kalt lässt. Und er bietet Walter Geld an, was wir später zwischen den Zeilen erfahren, weil Skyler sagt, wir können uns immer noch Geld von Hank leihen. Und außerdem sagt er Walter, dass er sich immer um seine Familie kümmern wird.
Wie findest du das?
Dass er sich um die Familie kümmern wird.
Dass er das in dieser Situation so ausspricht.
Ja, das fand ich schlimm. Und das fand ja Walter offensichtlich auch schlimm. Denn das hat ihm ja wirklich nochmal vor Augen geführt, es kann sein, dass du jetzt stirbst.
Mhm.
Und es ist wirklich nicht unwahrscheinlich. Also das war natürlich relativ unsensibel. Und trotzdem, er hat das ja nicht einfach wegignoriert. Er hat ja nicht so reagiert, wie wir ihn in den letzten 3 Folgen kennengelernt haben. Er war ja doch...
Er war erstaunlich ruhig.
Ja.
Und auch zurückhaltend.
Ja.
Also er hat offenbar begriffen, dass es jetzt hier gerade nicht um ihn geht und er seine Spielchen nicht spielen muss. Und trotzdem sehen wir bei ihm wieder ein Muster, was wir in der letzten Folge nämlich kennengelernt haben, als er mit Walter Jr. auf diesem Parkplatz steht und es um Walter Juniors Behinderung geht, die er nicht, wo er gesagt hat, das ist eine Footballverletzung, das ist gar keine Behinderung.
Ja.
Und er ist hier mit Walters Schwäche konfrontiert, diese Krankheit.
Ja.
Und kann auch damit nicht, also er kann das schwer ertragen, finde ich.
Ja.
man sieht ihm an, er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Das ist Schwäche zeigen und mit Schwächen anderer umgehen, das hat in seinem Leben nie eine große Rolle gespielt. Das hat er nicht gelernt, wie er damit umgehen soll. Und das lacht er einfach immer so weg.
Ja.
Aber das geht in der Situation nicht.
Nein, das wäre komplett unangemessen. Und ja, er reagiert deswegen ja recht ruhig. Und natürlich, dass er sagt, er wird sich immer um Walters Familie kümmern, ist sicherlich nett gemeint und sicherlich auch ehrlich gemeint. Aber natürlich auch wieder nicht sehr einfühlsam.
Nein.
Aber dass er sagt, er würde mit Geld aushelfen und so, das zeigt ja, es lässt ihn nicht kalt. Und es wäre den beiden ja auch eigentlich eine große Hilfe, wenn Walter nicht so super stur wäre.
Ja, das stimmt. Das wäre es auf jeden Fall. Glaubst du, dass Hank sich auch schlecht fühlt in der Situation? Weil er hat ja gerade in der ersten Folge sehr auf Walter rumgehackt, hat sich über ihn lustig gemacht, hat seine Schwächen herausgestellt, anderen Partygästen gegenüber.
Ja.
Und plötzlich ist da eine Schwäche, über die er sich nicht lustig machen kann. Und wir haben ja gerade schon gesagt, er erkennt das und verhält sich etwas ruhiger. Aber glaubst du, dass er in sich mit sich hadert über den Umgang, den er bislang hatte mit Walter?
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Hank ein selbstreflektierender Typ ist. Also ich glaube, der würde sich Steve Gomez gegenüber ganz anders verhalten, Gumi. Er würde sich auch Walter gegenüber anders verhalten, denn er würde ja die ganze Zeit sein Verhalten reflektieren.
Aber er hat ja auch seine Unsicherheiten. Also im Intro, das fand ich nämlich noch ganz interessant, da hat er ja diesen Namen rausgearbeitet für die Mission und das stieß dann auf Gegenwehr und zu meiner Überraschung hat er dann den Namen wieder gelöscht von der Tafel und sehr zähneknirschend zugeben, okay, name to find oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Und also da sah er kurz unsicher aus.
Ja, er ist schon, glaube ich, sehr auf die Bestätigung anderer Menschen angewiesen für sein Selbstwertgefühl. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass Hank, also in so einer Situation merkt er das natürlich, er findet das nicht schön, wenn er so direkte Kritik erfährt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nach Hause fährt nach einem Familientreffen und denkt, war ich jetzt ein bisschen hart zu Walter? Der hat Lungenkrebs. Denn Walter, die werden sich ja schon länger kennen. Und Walter ist ja schon immer so ein opferiger Typ. Und hat nicht schon immer Krebs.
Ich frage mich halt, ob er das tut, weil ist halt die Frage, ob er in seiner Welt, gut, er sieht krasse Sachen als Polizist, aber die betreffen ihn ja nicht persönlich. Und ich frage mich halt, ob sobald etwas wirklich Ernstes in seinem familiären Umkreis passiert, ihn das zum Denken anregt. Und wo er begreift, okay, da kann ich keine Witze drüber machen, zumindest nicht jetzt.
Ja.
Vielleicht in 15 Jahren, obwohl er tot ist.
Genau. Dann würde er das bestimmt auch machen, um irgendwie damit leben zu können.
Aber alles in allem kann man schon sagen, dass es eine erstaunlich erwachsene Reaktion war.
Ja, das fand ich auch. Aber wir hatten ja noch jemanden, der in dieser Szene mitgespielt hat, und zwar Walter Jr.
Ja, da verengen sich deine Augen schon wieder zu schlitzen.
Ja, er hat eine Mischung aus Wut und Hilflosigkeit gezeigt.
Mhm.
Und das äußert sich besonders eindrucksvoll in einer Szene, in der er Walter vorwirft, Zitat, warum stirbst du denn nicht einfach? Gib auf und stirb einfach. Weil er merkt, dass Walter so passiv ist die ganze Zeit und ich glaube, Walter Jr. möchte auf jeden Fall merken, sein Vater kämpft jetzt um sein Leben und der gibt nicht auf. Der möchte für seine Familie weiterleben. Und dass das nicht passiert, scheint ihn extrem zu verunsichern und ja, er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Also er will, dass Walter kämpft und versteht nicht, warum Walter das nicht tut. Und seine Reaktion darauf ist, ihm dann zu sagen, ja, dann stirb doch einfach.
Wie fandst du diese Reaktion?
Also, ich war ja auch mal ein Teenager und so lange ist es ja nun wirklich noch nicht her. Und mein Vater hatte jetzt keinen Krebs und hat nicht gekämpft, also ich kann es jetzt nicht vergleichen. Aber ich fand das extrem deplatziert und sicherlich kann ich dieses Gefühl verstehen, dass er hilflos war und wütend auch darüber, dass Walter jetzt nicht angreift. Nichtsdestotrotz sagst du keinem anderen Menschen, dann stirb doch jetzt einfach.
Aber es ist auch schon sehr hart von Walter, vor den Ohren seines Sohnes anzuzweifeln, ob eine Behandlung wirklich Sinn ergibt. Weil wenn er dann tot ist, hat Skyler Schulden. Und Walter Jr. kriegt das ja alles mit.
Walter Jr. lebt selber in diesem System, in dem kaum was von der Krankenkasse bezahlt wird. Er weiß, dass die kein Geld haben. Und er weiß ja wohl auch, er ist ja nicht 8, er weiß ja eindeutig auch, Leute sterben trotz.
Ja, aber er ist noch Teenager, er ist noch in der Entwicklung. Ich finde es sehr unempathisch, das Gespräch so vor Walter Jr. zu führen. Und ich kann sein Frust da total nachvollziehen, dass sein eigener Vater sich denkt, naja, ist vielleicht auch zu teuer und lohnt sich nicht. Und er hat nur diesen einen Vater. Er hat selber eine Behinderung. Er hat mit Sicherheit Probleme in seiner persönlichen Entwicklung und braucht in diesem Moment starke Eltern, die ihm vorleben, wie man mit der Situation umgehen kann. Sie reden ja auch gar nicht mit ihm. Also Nein. Sie sind ja komplett von sich selbst eingenommen und tun so, als hätten sie gar keinen Sohn.
Ja.
Und das ist ja, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, ist ja schon am Ende der Folge, wo das ja alles schon passiert ist, dieses Ignorieren des Sohnes. Und da bricht dieser Frust aus ihm raus.
Ja.
So können die ja auch nicht mit ihrem Sohn umgehen.
Das stimmt. Also was ich ja, finde ich, bis jetzt durch eigentlich alle Charaktere durchzieht, sie sind extrem egoistisch und sie haben sich selber extrem im Fokus. Und das bezieht Walter auf jeden Fall mit ein. Das, finde ich, betrifft einfach alle Leute, die wir bis jetzt kennengelernt haben, dass sie sehr auf sich selber fixiert sind. Und nichtsdestotrotz steht für mich dieses Todesurteil, was Walter bekommen hat, über allem. Und ich kann das nicht nachvollziehen, Jesper. Du hast es nett erklärt und sicherlich ist das irgendwie...
Wie freundlich von dir.
Ja. Und sicherlich hat das irgendwie auch seinen Ursprung und man kann das nachvollziehen, aber das ist einfach falsch.
Aber Walter hat eine Vorbildsfunktion als Vater.
Ja, eben. Und muss man, er hat schon gesagt, die Chancen stehen extrem schlecht. Muss man sich dann noch einer teuren Behandlung unterziehen? Also ich finde, er verhält sich doch eigentlich vorbildlich. Er sorgt ja für seine Familie, indem er sagt, ich brumm euch jetzt nicht noch Schulden auf, denn ich werde eh sterben. Meine Chancen stehen so schlecht.
Aber das kann man nicht so kommunizieren vor dem Sohn.
Der ist kein Kind.
Trotzdem,
Lisa. Ich hasse den so doll. Der Typ führt sich nämlich auf, als wäre der 8 Jahre alt. Und Walter Jr. ist locker 15 oder 16. Der ist kein Kind.
Aber du darfst doch nicht vergessen,
dass... Der muss doch mal die Realität begreifen.
Aber du darfst doch nicht vergessen, dass der eine Behinderung hat. Und... Mit Sicherheit
ja, körperlich.
Aber mit Sicherheit auch Probleme in der Schule hat, im Umgang mit seinen Mitmenschen. Du weißt ja, wie Schüler so sind. Ich weiß nicht, ob die alle so rücksichtsvoll mit ihm umgehen. Also der hat ja schon seine Probleme, der hat ja auch seine Probleme, die er mit sich rumschleppt.
Ja. So what? Das okay, ist, also ich finde das wirklich scheißegal. Und jetzt haben wir hier nämlich eine von meinen Schlüsselszenen.
Ja, bitte.
Die für mich ausschlaggebend dafür sind, Walter Jr. zu hassen. Und Walter extrem doll zu verstehen. Er wird so übergangen. Alle kümmern sich um Skylar. Skylar steht hier ganz oben. Es geht natürlich auch um ihre Familie. Gerade natürlich war ihr Schwager und ihre Schwester anwesend, dass die vielleicht Skylar ein bisschen mehr in den Fokus stellen. Okay, aber ey, ist doch scheißegal, wie es der jetzt damit geht.
Aber wieso hast du jetzt deswegen Walter Jr.?
Den hasse ich, weil er seinem Vater sowas sagt. Das finde ich absolut nicht. Jesper, ich würde nicht von meinem Vater verlangen, damit ich ihn noch länger habe, eine Krebsbehandlung macht, die extrem schmerzhaft und furchtbar ist. Wenn er sagt, das ist es nicht wert, dann ist das doch sein Leben und dann muss er das entscheiden und dann wäre ich sehr traurig darüber und würde mir auch wünschen, dass er die Behandlung macht. Aber das ist sein Leben und er muss das wissen.
Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es jetzt keine extrem durchdachte Diskussion ist, die irgendwie nach 3 Wochen nach der Krankheit auftaucht, sondern das ist immer noch alles sehr impulsiv. Sie überlegen, was sie tun sollen. Sie haben gerade erfahren, der Vater bzw. der Ehemann ist krank und sie haben offenbar alle 3 oder 2 verschiedene Ansichten, wie damit umzugehen ist und dass dann in der Hitze des impulsiven Gefechts sowas fällt, ist verzeihbar.
Ja, für dich ja vielleicht schon. Also ich wäre an der Stelle durch mit ihm.
Du würdest deinen Sohn hinter dich lassen?
Ja.
Würdest du ihn in die Wüste schicken?
Ja, für den würde ich kein Crystal Meth mehr kochen, damit er noch ein gutes Leben hat. Sag ich dir immer.
Da würde er aber traurig sein drüber.
Ja, bestimmt. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, man merkt aber in dieser Szene, alle Leute sind recht egozentrisch und auch sehr impulsiv. Und nehmen nicht wirklich Rücksicht auf Walter. Wir sehen schon wieder, was er will, fragt ihn keiner. Und das ist ja wirklich was wir jetzt festhalten können, auch wenn wir zu verschiedenen Reaktionen verschiedene Meinungen haben. Festhalten können wir aber, keiner fragt Walter, Wie ist das jetzt für dich und was möchtest du machen? Wie möchtest du jetzt weiter vorgehen?
Aber wir können auch festhalten, dass in die andere Richtung auch keiner Walter Jr. fragt, wie ist, fühlt sich das jetzt für dich an?
Ja, weil der auch einfach null eine Rolle spielt.
Was? Als Sohn von Walter?
Ja. Hä? Wenn dein Vater jetzt Krebs hat, dann sag mal, jetzt fragen wir aber erstmal Jesper, wie es ihm denn geht. Wir haben es gerade erfahren, aber jetzt fragen wir erstmal Jesper.
Man sollte es auch
tun. Das würdest du ja wohl auch nicht wollen, weil du nicht egoistisch bist.
Aber ich möchte auch nicht völlig ignoriert werden über dem Thema und übergangen werden. Und ich meine, Walter verhält sich so wie jetzt seinem eigenen Sohn gegenüber. Was ist das für eine komische Beziehung, die da haben? Also ich finde, der hat da allen Grund, sauer zu sein. Das ist dann vielleicht auch die Explosion, die am Ende geschieht. Nach einer sehr langen, sehr weirden Beziehung. Nach 16 Jahren keiner Kommunikation.
Ja.
Komischer Vater, der vielleicht auch noch peinlich ist in der Schule. Naja gut, das ist jetzt nicht das Core-Problem, würde ich mal sagen, sondern eher, dass da wirklich
wahrscheinlich nicht.
Dass da wirklich gar keine Kommunikation stattfindet. Und der einfach völlig allein, sich alleingelassen fühlt.
Ja.
Gut, aber darauf werden wir uns nicht einigen können.
Werden wir nicht.
Es passieren ja auch noch andere. Du merkst
vielleicht, ich bin auf manche Leute eingeschossen.
Ja, vielleicht kriege ich dich da ein bisschen umgepolt.
Nee, weil ich deine Argumente auch schwach finde.
Okay. Na gut.
Also ich finde sie alle nachvollziehbar, aber weiß ich nicht.
Na gut, Luisa. Es passieren ja noch andere Sachen in der Folge.
Genau, denn wir haben ja nicht nur Walter als Hauptfigur von Breaking Bad.
Sondern auch Walter Jr.
Oh Gott, das wäre so schlimm, würde ich die Serie bestimmen. Er hat den Thema einmal zu Ende geguckt. Sondern auch Jesse Pinkman. Also, denn während Walter um sein Leben kämpft oder um seine Zukunft ringt, wie auch immer man es sagen möchte, um sein Leben diskutiert, erlebt Jesse eine ganz andere persönliche Katastrophe, denn er ist mit Freunden von sich, mit Combo und Skinny Pete, zu Hause.
Nicht schlecht.
Ja, bei sich zu Hause und sie fragen ihn, ob er noch ein bisschen Crystal da hat, ob sie noch mal was rauchen wollen. Und Jesse erklärt ihnen, ja, er hat was da, er hat so gut wie gekocht wie noch nie. Aber er möchte jetzt erstmal kein Crystal nehmen, aus gesundheitlichen Gründen. Wo man ja denkt, ist jetzt nicht so weit hergeholt, glaube ich.
Ja, aber das finden seine Freunde gar nicht cool.
Nee, das finden die absolut nicht cool und unterstellen ihm, du willst das doch nur für dich alleine haben, du willst nur nicht mit uns teilen. Und darüber sind sie dann so beleidigt, dass sie dann nach Hause gehen wollen. Also holt Jesse das Crystal raus und sagt, war ja auch nur ein Scherz. Und dann rauchen sie das. Und daraufhin wird er, wie auch schon in der letzten Folge, paranoid. Und er bildet sich ein, Mörder kommt zu ihm nach Hause und wollen ihn jetzt holen.
So gefährlich sahen die gar nicht aus, ehrlich gesagt.
Das waren Rocker.
Ja, das waren Rocker, aber die sahen jetzt nicht besonders dynamisch aus. Also ich glaube, dass Jesse diesen Männern sehr einfach hätte entkommen können. Was er ja auch tut dann in seiner komischen Vision, die er da hat.
Ja.
Aber irgendwie, ich fand die sahen so ein bisschen unglaubwürdig aus.
Ja, das war ja nun auch eine Einbildung. Witzig fand ich, dass sich am Ende herausgestellt hat, dass das Zeugen Jehovas waren.
Ja.
So, also ich weiß nicht, ob sie das jetzt in den USA auch sind, aber so würden wir sie hier auf jeden Fall, ja, also bei uns wären das Zeugen Jehovas gewesen.
Sie sind sehr synchron wieder weggefahren.
Ja, das fand ich auch. Ist mir auch aufgefallen, wie super die gleichzeitig auf ihre Fahrräder gestiegen sind und gewendet haben. Toll. Ich würde auch gern so gut Fahrrad fahren können.
Dein altes Fahrradfahrproblem, das sprechen wir jetzt hier nicht an. Luisa kann nämlich nicht Fahrrad fahren.
Ich kann wohl Fahrrad fahren, nur nicht besonders gut.
Es gibt in dieser Szene, in der Jesse diese Paranoia schiebt, Sounds, die unterlegt worden sind. Ein Musikstück mit mehreren Soundeffekten drin. Kriegst du zusammen welche, was für Soundeffekte darin auftauchen?
Nein.
Gar nicht?
Nein, keine Ahnung. Ich habe währenddessen geschrieben.
Das geht nicht, Luisa. Du musst die Serie gucken auch und hören, mit allen Sinnen.
Ja.
Du kannst doch nicht schreiben währenddessen. Also wir hören einen Hubschrauber, zweimal, Motorradgeräusche, Krähen, dann so Störgeräusche, die klingen so ein bisschen wie so ein Geigerzähler oder so. Flüstern. Ungefähr so, damit ihr euch vorstellen könnt, wie sich das anhört.
Flüstern, falls ihr noch nie jemanden flüstern hört.
Eine metallische Klinge. Lautes Klopfen, Hämmern und Hundekläffen.
Hundekläffen, das hätte dich auch beängstigt.
Absolut.
Haben wir schon in Folge 1 erfahren, als du dir gewünscht hast, dass der Hund von Crazy Edge stirbt.
Ja, was wird jetzt eigentlich aus dem?
Das haben wir nie erfahren.
Vielleicht erfahren wir das noch. Ich glaube, das erfahren wir noch.
Ist das deine Prediction? Wann? Ja. In welcher Folge?
In der allerletzten Folge, glaube ich, dass der Hund nochmal eine Rolle spielt.
Okay.
Ich glaube, dass er sich dann ein T-Shirt von Crazy Edge anzieht. Und Walter absticht. Das ist meine Prediction.
Also glaubst du nicht, dass Walter an Krebs stirbt?
Nein, natürlich nicht.
Gut, dann haben wir das mit den Geräuschen geklärt. Das hätte mich auf jeden Fall auch schon gegruselt. Vor allem das Flüstern und die Krähen auch. Die verbindet man ja mit Tod. Ja, also das Ganze hat ihn auf jeden Fall so verunsichert, dass er daraufhin aus seinem Haus, ja, nicht auszieht, aber er packt eine Tasche und fährt zu seinen Eltern. Und er kommt über den Garten in deren Haus und steckt in einem Gartenstuhl mit dem Fuß fest.
Und sagt, cool, ihr habt neue Möbel. Ja,
von denen er offensichtlich gerade auch ein Stück schon kaputt gemacht
hat. Aber er hat bemerkt, dass sie neue Möbel haben.
Ja, also so lange kann es nicht her sein, dass er weg war. Obwohl die Möbel sahen nicht sehr neu aus. Aber es war auch recht dunkel. Also
das sind die 50er, Luisa.
Ja, ja.
Da war es dunkler und die Möbel sahen anders aus.
Ja. Ja, auf jeden Fall wird er von seinen Eltern nicht besonders nett empfangen. Die essen eigentlich gerade Abendbrot.
Mhm.
Und am Tisch sitzt Jessys jüngerer Bruder Jake.
Mhm.
Der ein Virtuose an der Oboe ist, aber er spielt schon Querflöte, also Piccolo-Flöte oder wie auch immer, und kann jetzt nicht auch noch Oboe spielen. Das wird nicht erlaubt und das ist wirklich schade, weil er so toll spielt. Also das ist ein richtiger Überflieger.
Mhm. Ich spüre hier schon wieder Hass.
Nein, ich wollte nur darstellen, dass das ja ein bisschen snobby ist.
Aber da kann jetzt nicht der Sohn nichts für, Luisa.
Ich habe ja auch Trompete gespielt, ich war ja auch in der Bläserklasse.
Das Einzige, was Jesse spielt, ist Sektflöte. Wobei, ja, nicht mal das spielt er, glaube ich.
Er spielt auf seiner
Crackpfeife.
Ja. Ich habe nur gerade mit der Hand gezeigt, was es noch. Jesper wusste
ziemlich. Ich wusste sofort, was es Begriff ist.
Ja. Also er wird nicht sehr herzlich empfangen. Seine Eltern diskutieren erstmal, was machen sie denn jetzt mit Jesse? Wie sollen sie, also Jesse wird erstmal ins Gästezimmer verfrachtet, er darf da schlafen. Und während er schläft, diskutieren seine Eltern, was sie jetzt mit ihm machen. Sein Vater sagt, wir tun uns das nicht schon wieder an, während seine Mutter offensichtlich schon möchte, dass sie ihrem Sohn jetzt helfen, was ja auch selbstverständlich ist, meiner Meinung nach.
Mhm.
Also, das sind seine Eltern, geht's noch. Man merkt aber, es ist wohl schon einiges vorgefallen mit Jesse und sie wollen nicht, dass Jesse jetzt Jake auch noch runterzieht.
Ich war sehr überrascht, was für einen Hintergrund Jesse hat. Man rechnet nicht unbedingt damit, dass er aus einer mittelständischen Familie kommt.
Ja.
Die ja offensichtlich einen gewissen Bildungsgrad hat.
Ja.
Auch wenn Jakes Hochintelligenz nichts aussagt über die Intelligenz der Eltern.
Ja.
Aber sie haben offenbar einen gewissen Sinn für Kunst und Kultur.
Absolut, ja.
Aber wir lernen natürlich auch, dass Jessys Eltern Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zu erziehen.
Ja.
Sie haben zwei Kinder, die zwei Extreme darstellen, was mit Sicherheit auch nicht einfach ist. Jake, der Hochbegabte, und Jesse, der Systemsprenger.
Ja, kann man so sagen.
Es wirkt ja sehr perfekt irgendwie, diese Dreisamkeit.
Ja.
Wir lernen aber noch, dass Jake eigentlich sehr unzufrieden ist.
Ja.
Sehr unter Druck gesetzt wird.
Ja.
Und dass seine Eltern immer nur über Jesse reden. Also sie haben eine unterschiedliche Auffassung davon, wer jetzt hier der Lieblingssohn ist.
Genau, darüber diskutieren sie nämlich. Und Jesse ist sich sicher, dass Jake das Lieblingskind ist. Und andersrum denkt Jake, Jesse wäre das
Jake Lieblingskind. Jake sagt, die reden immer nur über dich.
Ja.
Ja, und wir lernen später auch, dass Jake offenbar schon Gras raucht. Er ist ja wirklich noch sehr jung.
Ja, ich würde sagen 9, 10.
Ich kann Alter nicht schätzen bei Kindern.
Also deutlich jünger als
Jesse. Bei Erwachsenen kann ich sehr gut.
Sehr,
aber bei Kindern gar nicht.
Sehr präzise.
Sehr, sehr präzise. Also er sucht sich auch schon ein Ventil, mit dem Druck umzugehen, den seine Eltern ausüben. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, was für eine problematische Beziehung Jesse wohl hatte, wenn seine Eltern den hochbegabten Sohn schon so dermaßen unter Druck setzen. Wie sind sie dann mit Jesse umgegangen, der extreme Schwierigkeiten gemacht haben muss?
Ja.
Es kann natürlich auch ein Ventil der Eltern sein,
ja,
dass sie jetzt quasi noch mehr Druck ausüben, als sie es vielleicht bei Jesse getan haben, weil sie jetzt selber den Druck verspüren, dass sie nicht noch ein Versagerkind auf die Welt bringen.
Ja, offensichtlich durch die Welt empfinden sie Jesse als Versagerkind.
Ja, das fand ich sehr interessant. Habe ich sehr gerne geschaut.
Ja, fand ich auch sehr interessant. Ich fand auch interessant, dass Jesse ja dann seine alten Sachen durchstöbert hat. Und man hat gesehen, er hat tolle Zeichnungen früher gemacht, die da auch an den Wänden hängen. Also offensichtlich ist er seinen Eltern nicht egal, auch wenn es vielleicht erst so wirken könnte. Und er guckt sich eine alte Chemiearbeit von sich an.
Ja.
Er hat eine 6 von Walter bekommen und er hat darunter geschrieben, lächerlich, reißt sich zusammen.
Ja.
Also, als Lehrer scheint Walter schon ganz schön, die Nase ist ganz schön hochzutragen.
Ja, aber das, was da hinten drauf gemalt wurde auf die Arbeit, Da wäre ich jetzt als Lehrer auch nicht so erfreut drüber.
Ja, das stimmt, aber ich finde auch da merkt man, Walter ist auch nicht so der coolste Typ. Also pädagogisch wertvoll ist das bestimmt nicht. Deswegen wundert mich auch nicht, wie er mit Walter Jr. umgeht und dass die so ein komisches Verhältnis haben. Also Walter Jr. konnte ja vielleicht auch nur komisch werden, denn Walter ist offensichtlich auch irgendwie nicht der mitfühlendste Typ.
Wir sind jetzt aber ganz woanders, Luise.
Das stimmt, aber ich wollte nur sagen, ein Lehrer, der seinen Schüler noch runtermacht, ist auf jeden Fall kein guter Lehrer, denn das wird die allermeisten Leute nicht anspornen, sich mehr anzustrengen.
Korrekt.
Ja. Also.
Da sind wir uns einig.
Ja, das ist gut.
Zumindest einmal in dieser Folge.
Ja.
Wir lernen auch noch über Jesse, oder das haben wir ja schon gelernt, dass er künstlerisch offenbar begabt ist.
Mhm.
Das sehen wir auf seiner Website und das sehen wir jetzt auch wieder, weil die Zeichnung, die er gemacht hat, gut, ich will das jetzt popkulturell nicht einordnen, wo das einzuordnen ist zwischen Da Vinci. Mir fällt gar kein anderer Kunstkünstler gerade ein. Michael Schumacher.
Ja.
Wo man da sagt, da ist Jesse zu Hause.
Ja.
Also er ist nicht völlig talentfrei.
Nein,
das er hat einfach das Problem, was, glaube ich, auch viele haben, dass er, wie gesagt, nicht in dieses System reinpasst.
Ja.
Und man nicht wusste, wie man mit seiner Art, aber auch mit seinen Talenten umgehen soll.
Ja.
Wurde nicht gefördert.
Genau. Weil seine Eltern sich, glaube ich, auch nicht vorstellen konnten, in welche Richtung das gehen könnte. Und wenn noch mehr Lehrer so waren wie Walter, dann weiß ich auch nicht, ob die ihn irgendwie in richtige Bahnen gelenkt haben. Denn ihn nur dafür runterzumachen, dass er nicht sehr akademisch begabt ist. Man könnte ja auch als Lehrer, als Pädagoge erkennen, wo denn die Talente der Leute eigentlich schlummern und ihnen dann einen Weg aufzeigen, der ihr Leben auch in geordnete Bahnen lenken könnte.
Hätte man machen können.
Ja, aber so sind ja leider viele Lehrer nicht. Just saying.
Luisa guckt gerade sehr, sehr vorwurfsvoll.
Ja, obwohl du kein Lehrer bist. Du hast den Blick nicht verdient.
Ich bin kein Lehrer.
Nee. Du bist viel mehr als das.
Wie findest du die Dynamik zwischen Jesse und seinem Bruder? Findest du, dass man irgendetwas über ihre Geschichte erfährt, was vielleicht früher gewesen sein könnte?
Ich finde, man hat nicht den Eindruck, dass die beiden sich besonders gut kennen.
Ja.
Man merkt, Jesse ist selten zu Gast und eine besondere Bindung besteht da nicht. Aber ich finde schon, dass man merkt, sie mögen sich eigentlich.
Ja.
Wenn die Eltern nicht da wären, würden die beiden schon einen Draht zueinander haben. Aber den wollen ja die Eltern auch mit Absicht nicht entstehen lassen.
Ja, das war auch mein Eindruck, dass die Eltern zwischen den Kindern stehen.
Ja.
Sicherlich irgendwie auch nachvollziehbar.
Ja.
Wenn man sich anschaut, wie Jesse so lebt.
Ja.
Aber da ist auf jeden Fall eine Grundsympathie da.
Ja.
Und Jesse möchte Jake ein großer Bruder sein.
Ja.
Er möchte, dass er ihn irgendwas fragt übers Leben.
Genau.
Er hat auch schon viel mitgemacht, sagt er.
Mhm.
Aber ja, da geht Jake nicht so richtig drauf ein.
Nee, ich glaube auch, weil Jake ja schon jemand ist, der es, glaube ich, allen recht machen möchte. Und er merkt ja, dass seine Eltern nicht wollen, dass die beiden eine Beziehung zueinander aufbauen. Und die ist wahrscheinlich auch nicht da. Und als Kind ist es ja auch wahrscheinlich, also ich glaube, nicht so einfach dann einfach das alles hinter sich zu lassen und sich dann auf Jesse einzulassen.
Ja.
Als großer Bruder. Man kann ja nicht einfach so einen großen Bruder annehmen. Das glaube ich auch. Das ist schon schwer. Ja, auf jeden Fall wird dann geputzt im Haus.
Mir ist noch eine andere Sache aufgefallen. Hast du gesehen, dass Jake auf der Kommode einen UNO-Turm stehen hat?
Der hatte so viel in seinem Zimmer.
Da war so ein Turm, der sah aus wie ein Jenga-Turm, aber da stand UNO drauf. Ich habe es leider den kompletten Namen vergessen. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist eine Mischung aus Jenga und UNO. Und das ist irgendwie 1991 oder 94 oder so auf den Markt gekommen. Und sah sehr interessant aus.
Und Jake hatte das schon in den 50ern?
Meinst ja, der ist du? Zeitreisender.
Ja, aber weil er so intelligent
ist. Der ist so clever,
ist.
Der ist so wie Stewie
in Family Guy.
Family Guy.
Wusstest du, dass die Eltern von Jesse genau das gleiche Auto fahren wie Brian?
Nein.
Auch so richtig spießig, ja, ne?
Toyota Yaris?
Ja.
Hybrid.
Mhm, genau.
Wusste ich nicht, hast du mich jetzt gespoilert?
Ich habe das gesehen und gedacht, hä?
Ach doch, das sieht man ja. Stimmt, man sieht ja ein Auto vorfahren in diesem Time.
Ja, und das Auto hat ja Brian in Family Guy von Anfang an, also da gar kein Spoiler drin. Bin gespannt, wie die Folge am Ende rauskommt.
Ich wusste nicht, wo ich hin wollte jetzt mit diesem Turm.
Hab mich auch gefragt.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich gerne dieses Spiel hätte, wenn du mir das vielleicht besorgen könntest, Luisa, ich habe bald Geburtstag.
Ja.
Du musst einfach googeln, UNO, Jenga, Türmchen, Türmsche.
Türmsche.
Ja. Vielleicht findest du da was.
Du, das mache ich, Jesper. Danke, dass du mir einen Tipp gibst. Ja, später wird in dem Haus geputzt und die Reinigungskraft findet einen Joint, den du ja bereits angesprochen hast. Und Jessys Eltern beschuldigen ihn, dass das ja auf jeden Fall ihm gehören muss, denn die würden nie in Erwägung ziehen, dass Jake Gras rauchen würde.
Ja.
Und sie wissen, von ihnen ist es nicht, also muss es ja Jesse sein.
Wir als Zuschauer ja eigentlich auch nicht, oder?
Ja, also gerade weil Jake so jung ist und ich meine, es ist jetzt auch naheliegend. Wenn ich seine Mutter gewesen wäre, hätte ich ihn auch verdächtigt.
Ja.
Also es ist ja schon jetzt nicht weit hergeholt. Aber Jesse ist extrem verletzt. Er stellt es nicht richtig. Hätte er sowieso auch nicht gekonnt. Das merkt er schnell. Er kann den jetzt, er kann da gar nicht gegenhalten. Also nimmt er es hin, er wird rausgeschmissen. Jake möchte den Joint noch wieder haben, aber Jesse wirft ihn auf den Boden und zertritt ihn und sagt, es ist eh schlechtes Gras.
Ja.
Und das war dann wohl der Bruch zwischen Jesse und seinen Eltern. Und ich muss sagen, jetzt mal ganz abgesehen davon, wie diese Eltern sich verhalten und dass sie sicherlich einiges falsch machen, ich finde, der Vater und Jake sind extrem gut gecastet. Die sehen Jesse wirklich ähnlich.
Ja, ja.
Das stimmt. War schon krass.
Vor allem Jake.
Ja. Ich habe dann ChatGPT gefragt, ob die verwandt sind in echt.
Sind sie nicht. Stimmt, die sehen sich wirklich sehr ähnlich.
Ja.
Ich finde aber auch, die Mutter spielt das sehr gut.
Ja.
Weil man ihr richtig ansehen kann, dass sie völlig im Zwiespalt ist.
Ja.
Sie möchte ihren Sohn ja nicht verlieren und sie liebt ihren Sohn.
Ja.
Aber die beiden sind auch Freunde von Regeln, wie wir auch lernen.
Ja.
Und genug ist genug.
Ja.
Und sie möchte natürlich auch ihren jüngeren Sohn Jake beschützen.
Ja, und ich finde, das kann man auch verstehen, denn man sieht es ja an vielen Schulen und so weiter auch. Die Drogen haben dann einfach einen Einfluss. Und so vorbildlich Jake jetzt auch ist, wenn er damit in Berührung kommt, vielleicht, also dass das einen negativen Einfluss auf ihn haben könnte und dass er da nicht standhalten kann, ja, das ist jetzt nicht, auch wieder nicht so weit hergeholt. Ich kann die Eltern schon gut verstehen. Nichtsdestotrotz finde ich, sie müssten Jesse anders unterstützen und anders für ihn da sein, denn offensichtlich ist er ja gerade zu ihnen gekommen, weil er eigentlich was ändern möchte.
Ja, aber die Tatsache, dass sie auch offenbar nicht erkennen, dass sie ihren zweiten Sohn Jake extrem unter Druck setzen,
ja,
dass sie das nicht erkennen, zeigt ja auch, dass man von ihnen dann offenbar auch nicht erwarten kann oder dass sie nicht die Fähigkeit haben, anders mit ihrem ersten Sohn umzugehen.
Ja, das stimmt. Jesse wird dann von Combo angerufen, der das Crystal mit hatte,
ja,
und das einem Cousin von sich gegeben hat. Und der möchte viel davon kaufen. Und daraufhin, Jesse jetzt wieder in seinem alten Leben, wofür soll er jetzt noch kämpfen? Warum sollte er sich diesem dreckigen Business noch entziehen, obwohl Skyler ihm ja dazu geraten hat? Geht daraufhin zu Walter.
Ja.
Zitat, ich habe extra gewartet, bis der Hausdrachen weg ist. Und die beiden unterhalten sich bei Walter am Pool.
Mhm.
Und Jesse sagt, erstmal, er wollte ja nur freundliche Konversation halten und Walter hat Angst, dass Jesse verwanzt ist und ihn in eine Falle locken möchte, weil die Polizei erfahren möchte, wo sind denn Crazy und Emilio.
Mhm.
Also tastet er ihn ab und Jesse unterstellt ihm erstmal wieder, dass er schwul ist. Aber nachdem die beiden das dann ein bisschen legen konnten, fragt Jesse Walter, ob sie jetzt nicht wieder Crystal kochen wollen.
Ja.
Denn offensichtlich ist das Zeug super. Und Jesse möchte mehr und möchte jetzt in das Geschäft einsteigen. Er hat nichts mehr zu verlieren und er möchte Geld verdienen.
Ja.
Aber Walter sagt ihm, das kann er knicken.
Ja.
Und ist wirklich extrem unfreundlich zu Jesse. Denn Jesse war ja nicht in irgendeiner Form übergriffig, dass er da aufs Grundstück gegangen ist oder wie auch immer. Er hat sogar gewartet, bis Skyler weg ist. Ja, vielleicht hätte er sie nicht den Hausdrachen nennen müssen. Klar.
Der Mann hatte gerade einen Grillen, was ziemlich nach hinten losgegangen ist.
Ja.
Er hat sich gedacht, natürlich, schön schwer krank sein und alles ignorieren.
Ja.
Alles hinten nach hinten wegschieben und dann plötzlich die ganze nervige, bucklige Verwandtschaft erfährt davon, oh, jetzt gehen wir richtig auf den Keks. Und jetzt kommt der auch noch hier in meinen Garten gesprungen und wirft das Geld in den Pool.
Mhm. Das ist natürlich alles für ihn auch doof gelaufen. Aber ja, wie fandst du Walters Reaktion auf Jessys Frage? Meinst du, dass er jetzt damit abgeschlossen hat, nur weil beim ersten Versuch gleich zwei Leute gestorben sind? Wäre das ein Grund, aufzugeben?
Also er hat nicht damit abgeschlossen, weil es gibt ja noch ein paar Folgen.
Das gibt natürlich einen Hinweis,
ja. Ich glaube, wenn er nicht krank wäre jetzt, gut, dann hätte er gar nicht damit angefangen. Eben. Aber wenn er jetzt irgendwie durch Zweitgutachten erfahren hätte, dass er doch nicht so schwer krank ist, hätte er damit abgeschlossen. Dann ja. würde er ganz sicher den Kontakt zu Jesse meiden.
Es ist ja auch wirklich viel schiefgegangen im ersten Versuch.
Seine Reaktion ist vielleicht auch wieder ein bisschen darauf begründet, dass das jetzt vielleicht auch gerade alles ein bisschen viel war und dann wirklich der Typ jetzt wieder auftaucht und er insgeheim eigentlich weiß, ich brauche Geld. Mhm. Es wäre eine Möglichkeit, einfach Geld zu verdienen.
Ja.
Und dass ihn das überfordert.
Ja.
Und er deswegen so reagiert.
Ja, er will Jesse bestimmt auch nicht sehen, das holt ja auch alles wieder hoch. Denn eigentlich hatten ja auch beide gesagt in der zweiten Folge,
das war's.
Das war's jetzt. Wir machen hier sauber.
Wir machen die Lade dicht.
Genau. Und dann sehen wir uns nie wieder. Und plötzlich steht Jesse wieder da.
Ja.
Und.
Aber korrekt von ihm, dass er ihm seinen Anteil gibt.
Ja.
Hätte er nicht machen müssen. Wollte er ja nie erfahren.
Genau. Und ich finde, da sehen wir auch wieder Jesse. Also vor allem nachdem Walter so unverschämt zu ihm war, hätte ich ihm das Geld nicht mehr gegeben. Aber Jesse scheint wirklich moralisch eigentlich auf der richtigen Spur zu sein.
Absolut. Er nimmt den Joint auf seine Kappe.
Ja.
Er gibt Walter das Geld zurück.
Ja. Also Jesse eigentlich wirklich ein super Typ.
Super Typ.
Ja, auf jeden Fall wirft Jesse ihm dann das Geld hin. Es sind 4 Riesen. Und ja, Walter fährt dann zu einem Arzttermin, den Skyler ihm vereinbart hat, den er auch schon vorfinanzieren musste, was er von dem Drogengeld macht, was er ja auch noch aus der Tüte hatte.
Ja.
Und ja, wie läuft dieser Arzttermin? Also
sehr kurios, oder?
Ja, wirklich. Also der Onkologe, bei dem sie sind, ist einer der 10 besten des ganzen Landes. Nicht nur von New Mexico, sondern des ganzen Landes. Mhm. Eine Koryphäe und deren Krankenkasse bezahlt auf jeden Fall nicht für, das wundert uns nicht, wir sind in den USA, zahlt auf jeden Fall nicht für derartige Experten. Deswegen ist schon von vornherein klar, Walter, wenn du da die Behandlung machst, wirst du ordentlich blechen müssen.
Ja.
Aber sie gehen hin, natürlich, denn Skyler wollte es ja auch so. Und er erklärt Walter, was gerade in seinem Körper vorgeht.
Aber auch nicht so richtig.
Er sagt ihm, finde ich ziemlich geschäftsmännisch und nicht so, wie man es aus Deutschland zumindest von Ärzten kennt. Die Chancen stehen nicht super, aber ich mache das schon. Komm mal
Findest
hier zu mir.
Du, ich finde, dass er sehr skeptisch wirkt. Er sagt, er nennt die Krankheit nicht heilbar, sondern behandelbar.
Ja, natürlich. Er muss sich ja auch schützen.
Ja, und sagt, in einigen Fällen hat die Behandlung das Leben des Patienten sogar verlängert.
Mhm.
Und es wird halt klar, dass Walter todkrank ist.
Ja.
Also, der beschönigt nichts. Aber ich finde, er wird auch nicht richtig konkret.
Nee, weil er es wahrscheinlich, also natürlich nicht. Also,
er sagt nicht, sie haben eine tödliche Krankheit. Sie werden daran sterben. Das würde man doch erwarten von dem Arzt, oder?
Ja, das würdest du erwarten von einem Arzt, der dich behandelt, weil er dem hippokratischen Eid Folge leistet. Aber ein Arzt, der dich behandelt, um mit dir Geld zu machen, der würde natürlich nichts beschönigen, denn er darf sich ja auch nicht angreifbar machen. Er darf ja später nicht verklagt werden. Aber er würde schon das Positive raussuchen.
Ach, du unterstellst dem Arzt, dass er da geldgeil ist.
Ja, ich finde, dass dieser Arzt komplett rüberkommt wie ein Geschäftsmann und nicht wie ein Arzt.
Mhm.
Wie ich einen Arzt erwarten würde.
Und unabhängig davon hätte man den Hintergrund ein bisschen schöner gestalten können.
Ja.
Ich weiß, es ist irgendwie New Mexico und Wüste und so, aber man hätte immer das ein oder andere Apfelbäumchen pflanzen können.
Ja, oder? Weiß ich auch nicht, warum die das dann nicht machen, ist schon karg.
Da hat man schon Krebs, sitzt dann da auf diesem Sofa und guckt dann da in das Gesicht und dann auch noch
in die Wüste.
In die Wüste rein.
Ja. Ja, vielleicht wurde er da schon in die Wüste geschickt, man weiß es nicht.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Ja. Also auf jeden Fall sehr komisch, aber er sagt ihm ja dann auch, nee, also wir machen dann eine Chemotherapie und die Nebenwirkungen sind dann Aufstoßen, Zahnfleischbluten, also so dö. Und er redet dann immer mehr und es wird immer schlimmer. Und also die Nebenwirkungen können extrem schlimm sein. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter beleuchten, denn man weiß ja, was die Nebenwirkungen einer Chemotherapie sein können. Als erstes nennt er natürlich auch den Haarausfall.
Ja.
Aber ich glaube, das ist für Walter jetzt eher nebensächlich. Eitel ist er, glaube ich, nicht.
Ich glaube auch nicht, so wie er sich bisher gibt.
Ja, also, das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Arzttermin.
Ja.
Es wird auf jeden Fall klar, Walter muss sich jetzt behandeln lassen und das muss er natürlich selbst bezahlen. Also geht er zur Bank und lässt einen Scheck ausstellen auf diese Praxis, wenn wir sie so nennen wollen, oder dieses Büro.
Ja.
Und in der Bank begegnet er einem recht unangenehmen BMW-Fahrer,
ja,
der ihm vor der Bank schon den Parkplatz wegklaut. Und dann stehen sie drin und der Typ telefoniert. Der ist offensichtlich ein Banker oder Versicherungsmakler oder irgendwie sowas.
Ein Arschloch, würde ich sagen.
Ein Arschgesicht einfach. In erster Linie erstmal Arschloch, genau. Und der äußert sich dann extrem frauenfeindlich und ist einfach wirklich ein komplett ekelhafter Typ.
Ja.
Und dem begegnet Walter später nochmal, als er gerade an einer Tankstelle steht. Und auch da benimmt er sich wieder extrem daneben.
Walter,
der BMW-Fahrer.
Ach so, ja.
Benimmt sich auch da wieder extrem daneben. Also geht Walter kurzerhand zu dem Auto. Es ist ein Cabrio. Das Dach ist offen. Deswegen kann er die Motorhaube öffnen. Und dann klemmt er das Ding, womit man die Scheibe sauber macht. Von
Schwamm.
Was ist? Ja, aber das ist ja an so einem Metallding bei der Tankstelle. Also diesen typischen Metallwischer. Wischer. Von der Tankstelle, klemmt er in den Motor und er weiß offensichtlich genau, was er machen muss, geht langsam weg und man sieht schon, wie schwarzer Rauch aufsteigt und das Auto explodiert schließlich.
Walters Liste an Verbrechen wird immer länger.
Ja.
Ihm ist jetzt auch wirklich alles egal.
Ja.
Also, wenn Morden gar kein Problem, ja, jetzt jagt er noch ein Auto in die Luft.
So einen schönen BMW auch noch.
Ah ja, BMW schöne Cabrio.
Farbe. Schöne Farbe auch.
Wirklich schöne Farbe.
Ja, weinrot.
Ja.
Also, ja, das hat er in die Luft gejagt und er ist sehr zufrieden mit sich.
Ja.
Man sieht an seinem Gesicht, das war eine Genugtuung für ihn. Das heißt, er schadet jetzt schon Leuten, um sich selbst irgendwie ein gutes Gefühl zu verschaffen. Und zu dieser Szene, jetzt kommen wir zu meinem witzigen Fun Fact.
Ja.
Der ist so witzig, dass ich witzigen Fun Fact sage.
Darf ich zwei Sachen sagen vorher, die mir aufgefallen sind?
Ja, gerne.
Erstens glaube ich nicht, dass das Auto, was explodiert ist, das gleiche Auto ist, was vorher stand.
Doch.
Also, ich meine jetzt rein technisch. Ich glaube, dass sie irgendein anderes Auto verwendet haben.
Dazu kommen wir gleich.
Das wollte ich dir jetzt nämlich sagen. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind.
Mhm.
Und als Walter oder als der Geschäftsmann reinlatscht, sind die Schatten viel kürzer, als das Auto explodiert. Also es muss extrem viel Zeit vergangen sein in der Zeit. Das ist mir einfach nur aufgefallen.
Ja, das war nämlich auch so, denn dieses Auto war das gleiche Auto. Und Aha. sie haben genau das in die Luft gejagt. Und in der ersten Staffel von Breaking Bad war das Budget noch nicht so hoch. Deswegen, die haben das wirklich in die Luft gejagt und nicht irgendwie mit Special Effects so dargestellt.
Ja.
Und sie hatten nur den einen Versuch. Sie hätten kein zweites Auto da gehabt. Und sie haben tatsächlich dieses Auto in die Luft gejagt und Walter, also Bryan Cranston in dem Fall, musste das beim ersten Versuch nailen und es hat beim ersten Versuch geklappt. Und die Explosion war so laut, dass die Polizei dann kam, weil die Anwohner massenhaft bei der Polizei angerufen haben, dass es eine Explosion gab.
Ja.
Und dann musste das Team erstmal die Polizei beruhigen, dass das alles gerade geplant war und so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Also One-Taker.
Das ist jetzt natürlich für mich sehr unangenehm, dass ich gerade noch sage, dass das nicht das gleiche Auto ist, weil ich saß einfach und habe geklickt und zurück und vor und zurück und habe gedacht, nee, das ist nicht das gleiche Auto. Jetzt erzähle ich dir hier ganz stolz, dass es nicht das gleiche Auto ist und du erzählst mir danach, es ist übrigens das gleiche Auto.
Ich bin froh, dass du mich eben noch mal unterbrochen hast, um das erstmal noch zu sagen. Das macht diesen Fun-Fact noch funnier.
Ach Mann, ich dachte, mir wäre mal was aufgefallen.
Nee, leider in dem Fall nicht.
Leider wieder alles an mir vorbeigezogen.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen anders aussah, weil ja wirklich viel Zeit vergangen ist.
Ja, das Licht war wirklich komplett anders.
Ja, und sie mussten natürlich die Explosion dann...
Ich dachte, die Farbe wäre eine andere, weil sie wirkte dann eben ganz anders.
Ja.
Aber es war halt deutlich dunkler.
Es war halt einfach nur dunkler, ja.
Und dann war es für einen kurzen Moment wieder sehr hell.
Sehr, sehr hell, als es explodiert ist. Ja, das stimmt. Also eine wirklich geniale Szene. Und die ist auch für mein Empfinden der erste Moment, in dem Walter wirklich böse ist. Er hat zwar niemanden umgebracht, aber er hat
gibt keine Rechtfertigung.
Einfach für sein Vergnügen,
jemandem
geschadet. Und sicherlich hat dieser Typ das verdient. Ich meine, wie ekelhaft kann man sein? Also der war ja schon wirklich höchst unsympathisch dargestellt.
Ja.
Aber das war halt, das war moralisch eigentlich nicht so rechtfertigen, nein.
Stimmt.
Und ich habe mich gefragt, an der Tankstelle sind doch überall Überwachungskameras. Oder wurden die dann zerstört durch die Explosion? Aber das war ja später.
Naja, vielleicht kommt das ja noch in den nächsten Folgen. Dass er, vielleicht wird er in der nächsten Folge festgenommen, weil er aufgezeichnet wurde.
Ja.
Und dann geht es den letzten, naja, so viele Folgen haben wir gar nicht mehr, bis die Serie dann endet. Vielleicht
spielt
es
dann im Knast.
Nur noch im Knast.
Ja. Was ist denn deine Vorhersage für die nächste Folge, Jesper?
Ich habe keine.
Weil es keinen Cliffhanger gab, ne? Ist jetzt schwer.
Das ist mir ganz schwer. Ich habe es am Anfang schon gesagt, dass ich mir ein bisschen Sorgen um Jesse mache, dass er vielleicht auf dem Schirm der DEA ist.
Mhm.
Und das ist meine Vorhersage. Ich glaube, dass es noch Probleme gibt. Ich glaube, dass Jesse noch Probleme kriegt. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon in der nächsten Folge ist, aber dadurch, dass die Polizei ja Crazy 8 als Spitzel hatte, habe ich das Gefühl, dass sie da irgendwie vielleicht Jesse auf die Spur kommen.
Ja. Okay, nehme ich so hin. Aber das war diese Folge, Jesper. Wie hat sie dir gefallen?
Mir hat sie gut gefallen.
Mhm.
Nicht so gut wie die Folge davor.
Ja.
Die davor war noch ein bisschen intensiver, einfach inhaltlich. Was mir hier sehr gut gefallen hat in dieser Folge, war, dass wir viel über Jesse lernen.
Ja.
Das fand ich sehr interessant. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass er diesen Hintergrund hat.
Ja, und du hast dir ja in den letzten Folgen schon in jeder Folge, glaube ich, gewünscht, dass wir mehr über Jesse und
ja,
seinen Background erfahren.
Ich möchte trotzdem noch wissen, was jetzt mit dem Haus seiner Tante ist und wo seine Tante hin ist. Aber das werden wir vielleicht noch erfahren. Und ja, wir erfahren auch weiterhin viel über die Protagonisten. Und das, finde ich, hast du schön rausgearbeitet durch die Reaktionen.
Warum ich die hasse teilweise.
Nein, aber dass du das Gespräch angestoßen hast, dass wir über die Reaktion der Personen so, da haben wir jetzt sehr viel Zeit drauf verwendet.
Ja.
Man sieht es auch schon wieder in der Folgenlänge. Aber ich finde, dass das absolut gerechtfertigt ist, weil es sehr interessante Reaktionen sind.
Ja.
Aber wie gesagt, ich fand sie nicht so gut wie die Folge davor.
Ja.
Aber von allen Folgen, die wir jetzt bisher gesehen haben, vielleicht die zweitbeste Folge.
Ja. Ich würde sie gar nicht unbedingt ranken wollen, aber ich fand sie extrem wichtig und deswegen fand ich auch gut, dass wir uns jetzt Zeit genommen haben. Denn in dieser Folge lernen wir natürlich wirklich alle Leute, die zumindest in der ersten Staffel jetzt eine große Rolle spielen, bisher, wirklich deutlich besser kennen.
Ja.
Also sogar Walter Jr., der ja bis jetzt wirklich immer nur so ein, ob der jetzt da
war oder
nicht.
Jetzt fangen wir nicht wieder damit an.
Nein, nein, nein. Das aber er hat ja bis jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt. Und
ja.
In dieser Folge aber schon. Und auch Hank und Marie sind beide dabei. Also wir lernen wirklich alle Leute besser kennen. Und deswegen finde ich die Folge sehr wichtig. Und ich glaube, es ist gut, dass wir sie so detailliert besprochen haben. Wer ist denn der Held der Folge für dich?
Ich glaube, dass wir dieses Mal den gleichen haben. Wollen wir es auf drei sagen?
Okay.
Auf die drei.
Okay.
Eins, zwei, Jesse.
Walter.
Ach Mann.
Ich hab's nicht, vor allem habe ich es nicht gecheckt. Nee.
Egal.
Du hast es extra noch gesagt.
Auf die drei.
Ja.
Wir machen es nochmal, Luisa.
Okay.
Eins, zwei, Jesse.
Walter. Ich muss dann atmen. Okay.
Nein, egal. Also, Jesse für mich, weil einfach seine Story sehr interessant ist.
Ja.
Ich find's cool, dass er das mit dem Joint auf sich nimmt.
Ja.
Dass er so talentiert ist als Künstler.
Ja.
Und ich fand es einfach schön, da so ein bisschen in seine Geschichte reinzublicken. Er wird mir deutlich sympathischer in dieser Folge als noch in den Folgen davor.
Ja.
Was man absolut nicht über Walter sagen kann.
Genau, der wird eher unsympathischer eigentlich. Aber ich will noch was zu deinem Hero sagen. Ich kann das nämlich komplett nachvollziehen. Ich finde auch, Jesse ist eine gute Wahl. Ich
danke.
Bin wieder zufrieden mit dir, Jesper.
Gott sei Dank.
Ja, weil er ja wirklich, man lernt in dieser Folge über alle Leute eigentlich, dass sie keinen besonders guten Charakter haben.
Ja.
Zumindest in meinen Augen. Außer über Jesse, der ja wirklich ein korrekter Typ ist.
Der Junge hat ein reines Herz.
Ja, genau. Und trotzdem musste ich Walter nehmen, weil ich das einfach iconic fand, auch wenn es eine Straftat war und verwerflich ist, dass er dieses Auto angezündet hat. Dieser Typ war ja so ekelhaft und
du magst einfach kein BMW.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich finde es auch in diesem Fall, wir reden ja vielleicht nochmal über Autos, aber dass der ein BMW hat und nicht irgendein anderes teures Auto.
Hm.
Er hätte ja auch Mercedes fahren können, aber dann wäre er zu sympathisch gewesen. Denn alle Mercedes-Fahrer, Creme de la Creme.
Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja, vielen Dank. Ja, wir hoffen, wir konnten über die Charaktere noch irgendwie was beleuchten, was ihr vielleicht noch nicht so dachtet. Oder dass ihr hoffentlich auf meiner Seite steht, was Walter Jr. angeht.
Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand das so sieht wie du.
Aber wir freuen uns schon, wenn ihr dann auch die nächste Folge wieder einschaltet.
Ja. Ich werde trotzdem dann zu meiner Meinung stehen, Jesper. Auch wenn du dann wieder sagst, ach,
Du darfst,
Mensch, sind die wieder alle sympathisch. Skylar würde ich auch heiraten.
Du darfst auch zu deiner Meinung stehen. Du sollst zu deiner Meinung stehen. Sonst wäre es wirklich langweilig.
Glaube ich auch.
Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Arrivederci. Breaking, breaking, bad, badly.